Wir sind nicht perfekt. Sie hören ein Interview mit Kirsten Bruhn, der mehrfachen Goldmedaillengewinnerin und einer der besten paralympischen Schwimmerinnen weltweit. Das Gespräch führte Christine Heinen. Es ist erschienen in TV Diskurs 86 im Oktober 2018.
Ich fange mal so ganz allgemein und irgendwie auch persönlich an. Was bedeutet das für Sie, das Schwimmen?
Beweglichkeit. Nicht behindert zu sein, Erinnerung an die schönste Zeit meines Lebens, so. Gesund sein, Lebensfreude.
Sie sind, wenn das noch aktuell ist, am Unfallkrankenhaus Berlin angestellt als Sportbotschafterin.
Korrekt.
Was bedeutet das? Was macht man da als Sportbotschafterin?
Als Botschafterin sollte man natürlich für das positiv einstehen, für das, was man auch vermitteln möchte, also hier für den Sport im Sinne von Prävention und Rehabilitation. Das bedeutet für mich, dass ich also egal, wo ich bin, auch bitte immer sportlich und aktiv wirke und rüberkomme, aber ganz besonders halt an Schulen gehe ab der 5. Klasse und mit den Kindern oder Jugendlichen auch an Universitäten, mit den angehenden Sportlehrerinnen und Pädagogen einfach thematisiere, was es heißt, vielleicht nicht mehr alle seine Extremitäten, seinen Geist so zu nutzen oder nutzen zu können, wie man es mal konnte oder wie man es nie konnte. In die Perspektive dessen, dass man es nie konnte, kann ich natürlich nicht eins zu eins einsteigen. Das ist meine Erfahrung, dass ich halt mit 21 Jahren meinen Unfall hatte. Ich habe es nicht von Geburt an, meine Behinderung. Aber ich glaube, einfach schon zu thematisieren, was es heißt, in dieser Gesellschaft ein Handicap zu haben und damit irgendwie auch klarzukommen, sich aber trotzdem auch zu etablieren und das im Sportlichen wie auch im Beruflichen und natürlich ganz besonders auch im Privaten, ist erstmal etwas, was viele Jugendliche so noch niemals im Gespräch oder im Thema hatten. Es kennt nun mal nicht jeder jemanden, der ein Handicap hat. Dadurch ist die Affinität oder auch vielleicht die Sensibilität gar nicht da. Und das ist mit Gesprächen, wie ich sie führe, dann aber schon gegeben, weil sie einfach mit mir, mit einer Betroffenen, die authentisch über ihre Erfahrungen, über ihre Erlebnisse, über ihren Schicksalsschlag auch spricht, etwas, was erstmal für alle ein bisschen, ich will nicht sagen schockierend, aber einfach neu ist. Neu, weil ich gehe da sehr offen auch mit um. Und man kann mich alles fragen, ob man zu allem auch detailliert eine Antwort bekommt, das lasse ich mal im Raum stehen. Aber sie wissen einfach und sie merken, hey, die da im Rollstuhl mit einem Handicap, die ist ganz normal. Mit der kann man reden, mit der kann man auch Sport machen und die ist vielleicht sogar in einigen Dingen besser, als ich es bin, die gar kein Handicap habe. Und das sind einfach Bereiche und Denkanstöße, die diese Jugendlichen zuvor niemals hatten, die aber ganz, ganz viel mit ihnen macht. Und wenn wir dann auch noch zusammen Sport treiben und ich ihn vielleicht auch noch dann, je nachdem, wie mutig sie sind, die Beine verbinde, sodass sie nachvollziehen, was es heißt, nur mit den Armen zu schwimmen, dann erleben sie wirklich und fühlen das, was ich versucht habe, ihnen zu erklären. Und wir alle wissen, als Kinder haben wir alles angefasst, alles in den Mund genommen, um einfach zu begreifen, um zu erleben und daraus hin auch zu lernen und zu reifen, sodass genau das dieser Effekt ist. Dass, Theorie ist schön und gut, das haben wir alle. Ich denke immer so an meinen Religionsunterricht damals in der Schule. Ich fand den irgendwie langweilig, so, weil es war so theoretisch. Mir zu erzählen, da ist jemand angeblich gewesen, der wurde ans Kreuz genagelt, das ist sehr theoretisch. Aber nun kann ich mich natürlich nicht ans Kreuz nageln, möchte ich auch gar nicht. Aber einfach dieses aus der Theorie eine Praxis zu machen und dann wirklich am eigenen Leibe zu spüren und einfach zu erleben, was das heißt, macht irre viel mit den Jugendlichen und auch mit mir. Und das ist im Größten und Ganzen das, was ich tue. Also ich vermittle praktisch und authentisch das, was es heißt, ein Handicap zu haben und damit Sport zu treiben. Hintenrum kommt natürlich dann noch die Botschaft, dass es allgemein wichtig ist, dass wir uns bewegen, dass wir verstehen, wie wir unseren Körper nutzen können. Und zwar darüber hinaus einfach nur, nicht nur mit dem Handy zu spielen, mit dem Laptop zu spielen, sondern wirklich auch etwas zu machen in einer Gruppe mit demselben Ziel und einfach auch mit Spaß und Freude dabei zu sein. Und dass es dann irgendwann nicht nur Bewegung, sondern auch Sport sein kann und im besten Falle auch Leistungssport. Und das in einer Gruppe, sei es in einer Community, im Verein, ganz egal, aber dass wir wieder lernen, miteinander irgendwie zusammen zu agieren und uns nicht immer nur so separieren. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem, dass wir uns A, zu wenig bewegen in unserer Gesellschaft und dass wir uns immer mehr durch die Technologie separieren. Und da versuche ich, gegen anzuwirken.
Haben Sie das gemeinsam mit dem Unfallkrankenhaus entwickelt, quasi diese Idee zu der Sportbotschafterin?
Ja. Oder? Es ist ein ziemliches Novum, das hat es so noch nie gegeben. Diese Stelle wurde für mich praktisch kreiert. Und es war vorher ein ganz, ganz grober theoretischer Plan. Wie kann man es machen und wie wirkt es? Da wir aber 2012 den Berlin, den Film kreiert haben, Gold, du kannst mehr als du denkst, mit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung zusammen, da sind drei paralympische Athleten aus verschiedenen Nationen. Ein Kenianer, ein blinder Marathonläufer ist das und der Australier ist ein Rennrollstuhlfahrer und meine Person als Schwimmerin aus Deutschland, die einfach vermitteln, dass es ist ein tiefer Einschnitt, wenn man erstmal einen Schicksalsschlag hatte, egal welcher Art. Bei dem Kurt war das von Geburt an, dem Australier, bei dem Kenianer ist es auch mit 21 Jahren, über Nacht ein Schlaganfall, dann ist er erblindet. Und bei mir halt mein Motorradunfall als Sozius. Das sind einfach Geschichten, wo wir gemerkt haben, wenn das die Leute sich angucken, wenn sie das erleben, sei es visuell einfach nur und passiv über die Leinwand, dann macht das was mit diesen Menschen. So, und das sollte man doch einfach weitertragen, diesen Lehreffekt. Und darüber sind wir mehr oder weniger über diese Funktion gekommen. Und das ist jetzt über die Jahre, seit 2012, ganz, ganz doll gewachsen. Das spricht sich rum. Leider nicht in allen Bundesländern gleich gut. Da sind wir noch am Arbeiten. Aber über diesen Film und auch über meine Biografie, mein Leben und wie ich es wieder zurückgewann, haben wir einfach Türöffner. Und Türöffner, wo Schulen ganz, ganz toll in verschiedenen Fächern da thematisch einfach sich einarbeiten können. Und merken, egal ob die Kinder behindert sind oder nicht, ob das auch wieder reine normale Schulen sind oder Sonderschulen sind, pädagogische Schulen sind oder Schwerpunktschulen mit Sport, ganz egal, jedes Kind und jede Gesellschaft kann für sich da etwas rausnehmen. Und das ist ein ganz, ganz großer Effekt, den ganz, ganz viele auch zum Glück erkannt haben. Und darüber hinaus bin ich natürlich auch sehr beschäftigt und gebucht.
Wie erklären Sie sich, dass es so extrem ist bei den Leuten, dass sie so wenig irgendwie das ertragen können, dass jemand anders ein Handicap hat?
Das ist nach wie vor ein Phänomen. Also bei mir werden es jetzt Ende der Woche 27 Jahre, die ich im Rollstuhl bin. Und es ist nach wie vor auch so, dass es weh tut. Es gibt Tage, da tut es mehr weh als an anderen Tagen, weil man hat immer gute und schlechtere Tage. Aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, einfach diese Angst, selber nicht in dieser Situation sein zu wollen, etwas nicht zu können, was man ja doch eigentlich als standardisiert ansieht, sei es dieses Gehen oder sei es auch vielleicht nicht sehen können. Bei Blinden ist man ja auch immer sehr echauffiert, wenn sie mit ihrem Blindenstock dann da an einem vorbeigehen. Wobei dieses Echauffierte oftmals auch gar nicht Mitleid ist oder einfach so, nee, sondern auch Bewunderung dabei ist, der Respekt einfach auch für das, was man dann reinliest in diese Person, die man gerade sieht. Sie geht halt mit dieser Situation um. Dann kommen natürlich viele Fragen, wie ist das passiert und kommt sie nochmal wieder raus aus dem Rollstuhl. Das sind alles so geballte Situationen und Fragen, die dann im Kopf sind, die einen, glaube ich, einfach auch manchmal blöd reagieren lassen. So, und mit diesen Reaktionen von diesen Menschen muss ich täglich, alltäglich umgehen. Und das kann ich nun mal auch nicht immer gut. Und ich muss aber, das ist nun mal auch mein Job, auch immer Kontenance wahren. Man sagt immer, die sollen noch fragen, sollen um Gottes Willen nicht irgendwas hinter dem Berg halten. So, ja, sehe ich, ist alles okay, aber man darf trotzdem auch eine gewisse Distanz wahren lassen. Mhm. Weil man sagt immer, wir müssen Hemmungen abbauen. Warum müssen wir Hemmungen abbauen? Ja. Also ich finde schon, dass man eine gewisse Hemmung auch haben darf. Ne? Also bei mir ist es ganz oft so, Erlebnisse, wenn ich dann fliege und ich setze mich, meistens muss ich ja pre-geboardet werden, damit ich nicht irgendwie den ganzen Fluss aufhalte. Also bin ich immer als Erste zum Flugzeug. Und dann muss ich auch meistens am Fenster sitzen, damit ich im Notfall keine Blockade ergebe, keine Bremse und andere nicht störe während der Flucht. Auch etwas, womit man sich erstmal beschäftigen muss und ich mich dann anfangs immer gefragt habe, wer ist jetzt mehr eine Behinderung, ich, die da sitzt und noch krabbeln kann oder so ein 250 Kilo Mensch, der den kompletten Gang auch blockiert. Das sind alles Sachen, wo viele sagen, so darfst du nicht reden? Natürlich darf ich so reden. Ich muss sogar so reden, weil wir uns einfach dieser Situation auch mal klar werden müssen, wie manche Menschen oder manche Dinge einfach auch behandelt werden in der heutigen Gesellschaft. So, Punkt, ich muss am Fenster sitzen. Und dann kommt ja jemand, der neben mir in der Mitte sitzt und dann noch jemand am Gang sitzt. Und ich kenne diese Person ja meistens gar nicht. Und das ist sehr, sehr oft, dass die erste Frage dann, nachdem man dann vielleicht sich auch nochmal guten Tag gesagt hat, was ist denn mit ihm passiert? Oder ist das so schlimm, wie es aussieht? Und einfach mal diese Worte auf sich wirken lassen. Ist es so schlimm, wie es aussieht? Ja, wie sehe ich denn aus? Sehe ich so schlimm aus? Und das sind oftmals Dinge, die diesen Menschen gar nicht so klar sind. So wie auch so Floskeln, die man fragt, na, alles klar? Alles super? Nein, es ist nicht immer alles klar und es antwortet, glaube ich, zu 99,9% nicht wirklich jemand mit der Wahrheit. Weil die Wahrheit wäre, nein, ich habe heute einen schlechten Tag, ich habe etwas Schlimmes erlebt, ich habe Schmerzen oder Sonstiges. Wer hat denn schon immer alles gut? Mhm. Und das sind Sachen, auf die ich, glaube ich, ein bisschen sensibilisiere, auf die ich ein bisschen aufmerksam mache und einfach auch die Hoffnung und es ist einfach auch die Resonanz, die ich habe, da ist, dass man wirklich mit gewissen Dingen einfach vorsichtiger umgeht. So, und da ist, glaube ich, etwas in unserer heutigen Gesellschaft dann auch ausgelöst oder einfach auch passiert, was wir brauchen, um unsere Vielfältigkeit, die wir haben, sei es durch Hautfarbe, sei es durch Nationalitäten, Religion, nicht nur als gut sehen, nicht nur als Schatz sehen, sondern auch als Herausforderung und nicht als negative Herausforderung, sondern einfach voneinander auch lernen zu können.
Man sieht ganz, ganz selten nur Menschen mit einem Handicap in irgendwelchen Sendungen, also egal, ob das jetzt Reality ist oder Doku oder Fiction, man sieht es sehr, sehr selten und wenn dann, ist es auch immer so, dass die Person dann als Behinderter auftritt, also nie irgendwie eine normale Figur mit einem Handicap, sondern immer dann auch auf diese Rolle festgelegt so. Und die Paralympics scheinen da ja schon irgendwie so eine große Ausnahmeerscheinung zu sein. Also eines der wenigen Medienereignisse, wo man tatsächlich mal Menschen mit einem Handicap auch sieht im Fernsehen. So. Und woher kommt das, dass es da anscheinend irgendwie erträglich ist, was ansonsten irgendwie so vermieden wird? Also warum ist das so ein positives Ereignis, was man darstellen kann und ansonsten vermeidet man irgendwie?
Ich glaube, weil da einfach dieses Credo der Leistung mit reinkommt. Diese Leistung, die, glaube ich, jeder bewundert, dass man sich tagtäglich körperlich so an die Grenzen bringt, um einfach international, weltweit on top zu sein. Das ist, glaube ich, etwas, egal ob da Menschen mit Behinderung oder ohne sind, was andere wiederum, die zu Hause auf dem Sofa sitzen, bewundern. Dieses immer wieder den Schweinehund überwinden, immer wieder seine alltäglichen Probleme, seine alltäglichen Herausforderungen mehr oder weniger an die Seite zu stellen und sich auf etwas zu fokussieren und zu konzentrieren, auf ein Ziel, auf ein ganz, ganz hohes Ziel auch, was ja viele für sich gar nicht trauen, überhaupt sich zu stellen, weil sie gleich von vornherein an die Sache so rangehen, das schaffe ich eh nicht, also muss ich mir auch nicht dieses Ziel setzen. Wir dagegen, glaube ich, vermitteln und präsentieren etwas, was die Ausnahme halt einfach nicht, was die Ausnahme bestätigt und nicht die Regel. Nämlich sich etwas Hohes vorzunehmen, was schier unerreichbar erscheint, was aber doch dann möglich ist. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir so oder so bei allen auch viel Respekt gewinnen und auch bekommen. Die nicht behinderten Sportler ja auch. Also abgesehen davon sieht man schöne Körper. Und egal, und das ist genau auch dieser Effekt, den Sie ansprechen. Warum ist es da auf einmal anschaulich und warum ist da auf einmal das schön? Weil auch da einfach schöne Körper sind, die einen Makel haben, einen offensichtlichen Makel, aber trotzdem ist dieser Körper schön. Und da müssen wir ja heute auch ganz, ganz extrem an uns arbeiten, an diesem Schönheitsideal. Also das ist ja schon krank. Und da, glaube ich, sprechen wir eine ganz, ganz breite Masse an nochmal wieder, die einfach für sich, glaube ich, reflektieren, ja okay, ich habe vielleicht auch dicke Oberschenkel und ich habe auch einen breiteren Hintern als andere, aber deshalb bin ich nicht weniger schön oder bin ich nicht weniger willkommen in dieser Gesellschaft. Und ich kann auch nicht weniger leisten dadurch, nein, gerade vielleicht deswegen. Vielleicht kann ich deswegen etwas viel besser als andere. Und das ist, glaube ich, durch die Paralympics etwas, was wir da rauskristallisieren, was wir rausfiltern und was wir hoffentlich auch über andere Bereiche hinweg weitertragen können und auch, wie ich finde, müssen. Mhm. Wir sind noch mal nicht perfekt und das ist aber auch gut so. Was wäre denn, wenn wir alle perfekt wären? Und vor allen Dingen, was ist perfekt? Also es gab in der Schule mal einen Satz, den eine Lehrerin gesagt hat, ein Kreis ist perfekt. Ich finde nicht, dass ein Kreis perfekt ist. Ich finde, Ecken sind doch mal ganz interessant, immer charmant. Man weiß nicht, was einen erwartet nach der nächsten Ecke, was kommt, ist es schön oder ist es nicht schön. Und das macht doch eigentlich so dieses Neugierige auf unser Leben. Was kommt da? Heißt nicht, dass ich manchmal auch gerne wüsste, was mich in der nächsten Stunde erwartet. Gerade wenn ich so in eine Klasse gehe, fünfte Klasse, sechste Klasse, die ja wirklich auch quirlig sind. Aber trotzdem macht es das Ganze doch irgendwie auch aufregend.
Was müsste sich ändern daran, Ihrer Ansicht nach, wie Behinderung in den Medien dargestellt wird?
Ich würde mir wünschen, dass es sogenannte Paten gäbe. Wenn wir jetzt beim Sport bleiben, dass es also olympische und paralympische Paare gäbe. So, immer jetzt perspektivisch sind wir mal die nächsten Sommerspiele 2020 in Tokio. Ist ja auch nur noch 2 Jahre hin. Das ist eigentlich in sportlicher Hinsicht schon fast übermorgen. Dass wir da, Athleten nehmen, die laut jetzigem Stand wahrscheinlich dann in Tokio auch sein werden. Das kann man natürlich auch immer nur theoretisch setzen, weil die eigentliche Deadline, die dann für Tokio ist, für die olympischen, für die paralympischen Athleten, die ist ja erst dann, was weiß ich, im April, Mai 2020. Aber dass wir einfach der Gesellschaft eine Möglichkeit, eine Chance geben, sich empathisch zu diesen Athleten auch zu entwickeln. Das heißt, dass sie sich mit in die auf die Reise begeben, ins Training, in den nächsten Wettkampf, dass sie sich mit aufregen, mit emotional da reinfühlen. Hoffentlich schafft er das jetzt, hoffentlich schafft er diese Qualifikation, hoffentlich schafft er die Norm, hoffentlich schafft er seine Zeit, die er sich vorgenommen hat, dass sie einfach mit diesen Athleten so ein bisschen zusammenwachsen, sich zugehörig fühlen und dadurch auch nochmal wieder, glaube ich, ja, sensibler für bestimmte Bereiche auch und auch merken, dass ein olympischer Athlet zu 100% genau ein gleicher Athlet ist wie ein paralympischer Athlet. Also sie unterscheiden sich, wenn überhaupt, nur darin, dass sie ein körperliches Handicap haben. Aber ansonsten haben die ihre Ziele, sie haben ihr Training und der Trainingsplan ist sehr, sehr stringent, sehr diszipliniert durchzuziehen und das machen alle. Alle haben mal ein Hoch, alle haben mal ein Tief. Und alle haben auch ihre alltäglichen Hindernisse und Herausforderungen, egal mit oder ohne Handicap. Sodass man einfach dieses eher nicht normale, was man ja mit den paralympischen Athleten assoziiert, als normal angesehen wird. Weil der andere hat das genauso, er hat nur kein körperliches Handicap. So, und das ist, glaube ich, etwas, dass so dieses Anderssein einfach als normal angesehen wird. Nicht unbedingt selbstverständlich, aber als normales Wesen, als normales Leben, als normalen gesellschaftlichen Punkt, den wir hier haben. Ich glaube, das würde für den Zuschauer auch ein gewisses Maß nochmal vermitteln an Attraktivität, weil er nochmal mehr sich reinversetzen kann in die Leistung, die da abgeliefert wird. Viele denken ja immer so, gerade bei Sehbehinderten oder Blinden schwimmern, das ist ja nichts, der hat ja jetzt kein Handicap für den Vortrieb. Dann sage ich immer zu meinen Schülern, ja, springt doch mal mit verbundenen Augen vom Startblock. Und weiß mal, wo du dann bist, wenn du eingetaucht bist. Bist du noch auf einer Bahn oder bist du schon auf der Nachbarbahn? Bist du jetzt näher am Grund oder bist du näher an der Wasseroberfläche? Und wenn man 50 Meter im Zickzack schwimmt, dann schwimmt man ja 70 Meter. Ja. Also kann man ja schon mal nicht so schnell sein wie derjenige, der auf der Schnur gerade durchschwimmt, weil er halt sieht, wo er ist. Einfach dieses Verständnis. Es wird immer Themen geben, da spreche ich einfach jetzt auch mal die Leichtathletik an, wo mit Hilfsmitteln gearbeitet wird. Das haben wir ja nun mal beim Schwimmen gar nicht. Wir sind alle nackt in unserem Badeanzug, in unserer Badekappe und mit der Brille und dann liefern wir ab. Bei der Leichtathletik hat man Hilfsmittel, ob das der Rollstuhl ist, ob das Prothesen sind, was auch immer. Dann kann man schon auch in Diskussionen einsteigen, wie sie ja jetzt auch die Jahre zuvor schon permanent läuft. Ist es gerecht und ist es fair, wenn innerhalb einer Startklappe der eine mit seinem fleischigen Bein abspringt beim Weitsprung und der andere mit seiner Prothese. Da habe ich meine eigene Meinung zu, aber solche Diskussionen wird es immer geben. Und dann sage ich immer im Vergleich bei den olympischen Athleten, es gibt in derselben Geschlechterklasse, ist es ja nur, es gibt ja nur Männchen und Weibchen, mehr gibt es ja bei den olympischen Athleten nicht, jemanden, der an sich schon bevorteilt ist, dadurch, dass er einfach mit 1,96 Meter auf die Welt gekommen ist, mit einer Spannweite von 2,11 Meter. Hingegen zu jemandem, der nur 1,75 ist und auch nicht diese Spannweite hat, sprich einfach auch nicht diesen Hebel hat, um entsprechend Wasserdruck auszuüben. Der muss auch mit seiner natürlichen Disziplin, mit seinem Engagement, mit seinem Ehrgeiz, mit seinem Talent so trainieren, dass er vielleicht diesen 1,90 Meter langen Jungen besiegt. Also auch da gibt es ja Dinge, wo man sagen kann, ist das jetzt noch fair, dass ein 1,96-Jähriger gegen einen 1,75 lang antritt. Und das sind so Sachen, die wir, glaube ich, aus unseren Köpfen kriegen müssen. Immer dieses 1:1 Vergleichen.
Ja.
Dieses 1:1 gibt es nicht. Jeder muss für sich, und das sage ich auch immer zu unseren jungen paralympischen Athleten, vergleicht euch doch mal bitte nicht mit irgendwelchen Weltrekordhaltern. Also, nehmen wir jetzt mal mich. In den Brustdisziplinen stehen meine Weltrekorde nach wie vor. Europarekorde, deutsche Rekorde. Dann sagen die immer, ja, aber wie hast du das denn gemacht? Ich sage, das ist doch völlig egal. Für dich ist jetzt im Moment deine Bestzeit ganz aktuell und das ist der einzige Fokus, den du haben musst. Entweder an diese Zeit ranzukommen oder sie zu unterbieten. Das ist das Ziel. Wo meine Zeiten da oben sind, kann dir jetzt mal ganz egal sein. Bestzeit, das ist das, was wir immer wieder sagen, das ist das Ziel und das ist das, was einfach euch auch nur weiterbringt. Alles andere ist utopisch. Also utopische Ziele sollte man sich definitiv nicht setzen, das ist mal ganz klar. Und schon gar nicht, wenn man ein junger Athlet ist. Aber dass sie einfach für sich verstehen, dass sie sich auf sich selbst konzentrieren müssen, weil sie sind ihr Maßstab und kein anderer. So, da wieder sich auf sich selbst konzentrieren. Fokus auf sich selbst, auf seine Bestzeiten und dass man einfach das Optimum rausholen muss mit den Möglichkeiten, faire, natürliche Möglichkeiten. Das hat man ja unterschrieben als Kaderathlet, dass man also fair im Sport bleibt, für sich selbst und für alle anderen Vereine auch. Dass man dieser Prämisse und diesem Grundsatz einfach auch treu bleibt.
Vielleicht noch mal einmal zurück zu der Sportbotschafterin und den Vorbildern. Bieten Sie sowas auch an dann für junge Leute, die so einen Unfall gehabt haben? Oder ist das überhaupt nicht im Fokus? Sind das wirklich nur so Schulkinder?
Nein, das ist natürlich auch Inhalt dieser ganzen Tätigkeit. Das ist aber auch etwas, wo ich sage, das ist höchst sensibel. Also wenn ich da an mich selber denke und mir wäre jetzt, mir fällt gerade kein Athlet ein von damals, vor mir am Bett gestanden und hätte gesagt, mach dir mal keinen Kopf, das wird schon alles wieder und du wirst auch irgendwie, kannst Weltrekordhalterin werden in 100 Meter Brust, dann hätte ich gesagt, schleich dich und zwar da vorne ist die Tür. Da muss man sehr, sehr vorsichtig mit umgehen. Ja, wir haben einmal im Monat im Unfallkrankenhaus Meetings, wo also alle, die einen Querschnitt haben, die Rückenmarksverletzungen haben, auch Headies immer zu eingeladen sind, auch Angehörige, und einfach auf Frage und Antwort zu stehen. Und das wird auch immer dankbar und gut besucht. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, aber dies ist halt wirklich freiwillig, diese Teilnahme. Ich glaube, da jetzt zu sagen, also viele arbeiten ja so gerne mit Statistiken. Laut Statistik, der hat jetzt vor 4 Wochen seinen Unfall gehabt, der ist relativ stabil, da müssten wir jetzt mal ein Gespräch führen. Ja, so Psychoanalyse oder irgendwie sowas halte ich für ganz gefährlich, mache ich auch nicht. Das habe ich auch von vornherein gesagt. Wenn aber die Patienten nach mir fragen, ob ich mal mit ihnen rede, stehe ich parat. Also das ist ganz klar. Das wissen die Patienten auch. Und wenn sie dann auch mal wiederkommen, es gibt ja einige Patienten, die einmal im Jahr zur sogenannten Check-up-Untersuchung dann nochmal kommen, ist immer die Möglichkeit da, dass sie sich bei mir melden oder dass sie sagen, ist sie da, kann sie kommen, kann ich mit ihr reden. Also das ist überhaupt kein Thema. Und das ist natürlich auch etwas, was, denke ich, eine Möglichkeit ist, die ich damals gerne gehabt hätte in meiner Situation. Und zwar nicht mit einem Arzt zu sprechen, der in der Theorie perfekt ist, weil er das studiert hat, der meinen Körper in- und auswendig kennt, sondern jemand, der authentisch mit mir über gewisse Situationen reden kann, über gewisse Emotionen und gerade auch im Zwischenmenschlichen. Gar nicht mal jetzt den Sport oder Beruf, sondern wirklich auch innerhalb der Familie, das ist ja ein Schicksalsschlag für alle. Das ist ja nicht nur für mich gewesen, die da jetzt im Bett lag und nicht mehr so gehen konnte und nicht mehr ihre Beine so benutzen konnte, wie es vorher der Fall war, sondern meine Eltern, meine Geschwister, alle sind ja betroffen. Und das ist etwas gewesen, wo ich gar nicht glaube, dass meine Eltern da hingegangen wären, aber wo ich ein besseres Gefühl gehabt hätte, auch für mich, wenn ich gewusst hätte, hey, mit dem kann ich mal reden. Ja, aber aus diesen Situationen wird ja zum Glück gelernt, sonst gäbe es so eine Tätigkeit, wie ich sie jetzt habe, nicht. Und das ist auch sehr, sehr wichtig und gut.
Ja, das glaube ich auch. Vielen Dank.
Sehr gern.